Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, und jetzt wird es spannend bei uns. Jetzt ist der Mann der Woche da, vielleicht sogar der Mann des Jahres, werden wir noch sehen. Ja, einer, der Social Media so Richtung in Wallung bringt, ja, jede Menge Shitstorms in Richtung Neos ausgelöst hat. Muss ehrlich sagen, ich habe es eh gerade im Insider gesagt, habe noch selten einen Politiker erlebt, der so viel positives Echo auf einen Rausruf bekommen hat wie Sie. Nämlich durchgehend nur positives Echo. Veit Denker ist bei uns, der Neos-Abgeordnete, der kein Neos-Abgeordneter mehr ist, weil er Freitagabend aus der Partei geflogen ist, beziehungsweise man muss eigentlich sagen, aus der Partei geflogen wurde. Ne? Grüß Gott, Herr Denker.
Grüß Gott.
Fühlen Sie sich befreit oder eher bedrückt?
Naja, es ist eine gewisse Wehmut, weil Neos war halt schon mein Baby, nicht? Vor 14 Jahren haben wir das aus der Taufe gehoben. Ich muss dazu sagen, dass die Arbeit der letzten 1,5 Jahre eher beengend war, weil ich nicht den Eindruck habe, dass das Parlament ein wirkliches Arbeitsparlament ist. Und ich meine, was ja wirklich zählt ist, was macht man für Leute? Es gibt in unserer Verfassung die Balance zwischen der Regierung und dem Parlament. Der Parlament soll das eigentlich kontrollieren. Und diese Rolle spielt unser Parlament.
Sie sind ja aus der Privatwirtschaft, Sie waren Medienunternehmer, unter anderem CEO, beachtlich, der Neuen Zürcher Zeitung, der erste Österreicher, der da auf einem absoluten Top-Job in der Schweiz war, ja. Und dann sind Sie in die Politik gewechselt. Aber ich glaube, Sie haben sich das ein bisschen anders vorgestellt, als sich die Realität dann herausgestellt hat. Ne?
Na, ich bin vor 2 Jahren in die Politik gegangen. Mich interessiert, Schatz, ich bin jetzt 57. Ich habe, wie gesagt, beruflich einiges erreicht. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche nichts werden und so. Der einzige Grund, warum ich wirklich gegangen bin, ist, weil ich was bewegen möchte. Und das Land geht halt in die falsche Richtung. Wir haben seit 7 Jahren Stagnation. Die Arbeitsplätze, die Einkommen und so weiter gehen nicht drauf. Wir sind aber gleichzeitig ein Höchststeuerland geworden, mit einem riesigen Staat aufgebläht. Und da muss sich was ändern. Ja? Und ich habe schon die Hoffnung, dass man da was ändern kann. Es ist halt nur wirklich dicke Bretter, wie das so schön heißt, ne? Die man da bohrt.
Gut, so, darüber werden wir dann gleich reden, aber fangen wir chronologisch an. Die ganze Causa Veit Denker, der ganze Streit Denker gegen Neos, hat eigentlich vor 2 Wochen in diesem Studio begonnen, bei Fellner Live. Da sind Sie aufgetreten und haben zum ersten Mal öffentlich, Sie haben das ja vorher schon x-mal gesagt, zum ersten Mal so richtig in einem Interview eingemeißelt oder eingemauert, dass Sie gegen die Parteienförderung stimmen wollen und dass Sie die Parteienförderung im Budget für einen echten Skandal halten. 340 Millionen, was haben Sie denn da am Montag vor 2 Wochen gesagt?
Nein, was ich eigentlich sagte, 340 Millionen, und das ist ja die wirkliche Schweinerei in Österreich, die Zahl findet man nirgends. Also ich habe 3 Monate gebraucht, so ein Puzzlespiel zusammenzustellen, wer aller Parteienförderung vergibt. Das ist der Bund, das sind ganz viele die Länder, das sind Gemeinden, da gibt es Gemeindevertreter, Verbände, die gesponsert werden und so weiter. Das ist Jugendverbände, Seniorenverbände, also es ist alles sehr weit verteilt. Aber wenn man es dann zusammenzieht, sind es 340 Millionen und das ist das Wichtigste, pro Person ist das 5-mal so viel, wie der Rest von Europa.
5-mal so viel wie Deutschland und ja. Angeblich 4-mal so viel wie alle anderen EU-Staaten.
Na, 5-mal so viel wie alle anderen. Deutschland ist ein bisschen unter dem Schnitt, unter dem europäischen Schnitt. Belgien ist das großzügigste. Also nur um die Zahl zu sagen, pro Wahlberechtigten gibt Österreich 53 Euro pro Jahr aus.
53
Euro pro Wahlberechtigten. In Belgien, das ist das zweitgroßzügigste Land, sind es 13 Euro. Und der europäische Schnitt ist 10 Euro.
Ja, völlig irre, oder?
Es ist völlig irre und das hat sich jetzt über die letzten 50 Jahre so angesammelt. Mhm. Und es ist noch nie wirklich reduziert worden.
Und davon hätten wie viel aus diesem Budget kommen sollen?
Na, der Bundesanteil insgesamt ist 80 Millionen. Also die Clubförderung, die Parteienförderung und die Akademien sind ungefähr 80
Millionen. Also 80 Millionen sollten aus dem Budget kommen, mhm, und die sollten um 3% erhöht werden. Und da ist ihnen dann der Kragen geplatzt.
Naja, ich glaube, das muss auch zugute halten. Das hat auch Neos, das ist eine Kernforderung von uns. Wir haben ja auch jeden Wahlkampf immer die Forderung, zumindest zu halbieren, die Parteienförderung. Auch in Graz zuletzt vor 2 Wochen.
Wir halbieren die Parteiförderung.
Genau, ja. Und dann war eine Debatte und dann ist rausgekommen zum Schluss der Verhandlung, und das hat meine Kollegin, glaube ich, eh gut verhandelt im Rahmen, den sie vorgefunden hat, dass es gleich bleibt 2 Jahre lang die Parteienförderung. Aber auf einem absurden
Niveau. Das hat ja mit einer Halbierung nichts zu tun.
Nein, es hat mit einer Halbierung nichts zu tun. Und ich habe dann immer das Argument gehört, das ist mit ÖVP und SPÖ nicht realistisch. Und da muss ich halt sagen, realistisch ist ein sehr dehnbarer Begriff. Realistisch wäre NEOS nie gegründet und ins Parlament gekommen.
Genau.
Ja, also man muss Sachen wirklich, die großen Würfe versuchen.
Und da haben Sie also damals im Fellner Live angesagt, Sie werden da dagegen stimmen, komme was wolle. Und dann haben Sie einen Trick gefunden, nämlich den Antrag, das Bundeskanzleramtsbudget, wo diese Parteienförderung drin ist, aus dem Budget herauszunehmen. Da haben Sie dann tatsächlich dagegen gestimmt. Gleichzeitig konnten Sie aber dem Budget zustimmen und damit dann total Eklat sozusagen vermeiden, richtig?
Genau, das war die Idee. Man kann jetzt auch über dieses Budget streiten, aber in der Politik muss man Kompromisse machen. Das ist so. Das Budget kam jetzt grosso modo, da kann man auch viel kritisieren dran, aber es hat schon einige Verbesserungen drin. Aber ich wollte eben spezifisch nicht für diese Parteienfinanzierung. Und deswegen hat jeder Abgeordnete das Recht, gewisse Kapitel rauszulösen aus einer Abstimmung. Und das kann man als einzelner Abgeordneter verlangen, das habe ich getan.
Und das haben Sie gegen den Protest und gegen den Druck Ihrer Clubführung durchgezogen?
Nein, die haben das vorher nicht gewusst.
Ja.
Das Problem mit dem Club war,
Ich wollte ihnen das nicht gesagt haben.
Und warum habe ich es ihnen nicht gesagt? Die ganze Geschichte fängt ja eigentlich vor einem Jahr an. Vor einem Jahr haben wir mitbeschlossen, dass die Parteienförderung erhöht wird. Das ist ja einer der Sündenfälle gewesen, auch von uns, auch von NEOS, dass wir da mitgestimmt haben. Damals ging es um die Betreuung der sozialen Medienkanäle durch Mitarbeiter. Ne? Das ist aber de facto eine Erhöhung der Parteienförderung.
Da wollten Sie dagegen stimmen und sind dann umgefallen, wenn ich das mal so sagen
darf. Nein, ich bin nicht umgefallen. Ich habe damals mir mit dem Janik Schettig ausgemacht, wenn ich da dagegen stimme, dann müssen wir nächstes Jahr bei einem großen Ritt machen und die Parteienförderung wirklich reduzieren. Hat mir der Janik dann auch zugesichert, dass das ganz groß bespielt wird bei uns und dass wir das nächstes Jahr machen werden. Und er hat dann nie wieder darüber geredet nach der Abstimmung. Also dann habe ich schon gemerkt, sozusagen, die Handschlagqualität ist da leider nicht ganz da. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass die Daten eigentlich fehlen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, woher auch.
Und dann haben Sie einfach unverschämt mit in der Sitzung den Antrag auf das Herausnehmen dieses Budgetkapitels gestellt.
Ja, unverschämt ist das nicht. Schon. Noch einmal ganz kurz, wenn man ein echtes Parlament haben will, dann haben wir in der Verfassung das freie Mandat. Und es ist, wie gesagt, das Recht jedes Abgeordneten, so eine getrennte Abstimmung zu verlangen.
Und Ihre NEOS-Clubführung ist aus allen Wolken gefallen. Und die sind dann noch mehr aus allen Wolken gefallen, als sie dann, kurze Zeit später oder gleichzeitig, weiß ich nicht, wie das war, unter dem Kapitel Forschung, wo Sie reden durften, weil Sie ja Forschungssprecher sind, wenn ich richtig informiert bin, die Frechheit hatten, wenn ich das einmal so sagen darf, die Unverschämtheit hatten, über Parteienförderung zu sprechen, über die sie eigentlich nicht sprechen durften und auch keine Sprecherlaubnis bekommen haben, weil bei den NEOS braucht man ja, liberale Partei, da ist es offenbar so üblich, eine Sprecherlaubnis.
Na, das ist für alle Parteien im Parlament so. Man kann nicht als Abgeordnete sich einfach zu Wort melden. Das ist zum Beispiel völlig anders als in anderen Parlamenten. Dort können sich Abgeordnete zu Wort melden. Bei uns kriegt der Club eine Zeitzuteilung und die Clubführung verteilt das dann. Mhm. Und das war schon in der Vergangenheit aus meiner Sicht ein Problem. Wir haben Abgeordnete, die haben bis zu 33 Reden gehalten in diesem Jahr. Ich habe 3 Reden gehalten. Weil ich nie die Zeit zugeteilt bekommen habe.
Das Verhältnis war ja schon etwas gespannt, würde ich sagen, zwischen Veit Benger und der NEOS-Führung.
Ja, das kommt auf eben
Herrn
an.
Herr Clubdirektor und der Frau Parteivorsitzende. Ne?
Schauen Sie, wir müssen es immer wieder zurückführen, wofür sitzen wir im Parlament? Wir sind da, um die Arbeit für die Menschen zu machen und da was zu erreichen. Das Ziel eines Abgeordneten ist nicht, brav zuzustimmen, was im Club passiert. Ja. Mhm. Wir müssen ja viel mehr lernen in Österreich, dass wir Gespräche führen, Diskussionen führen, auch kontrovers, bevor man sich dann auf Sachen einigt. Und was mich wirklich stört, ist diese Friedhofsruhe in allen Parteien. Das ist in anderen Parteien nicht besser, im Gegenteil. Diese Friedhofsruhe, dass alle Parlamentarier brav aufstehen, wenn es zum Abstimmen ist und sonst bitte nichts sagen sollen.
Und jetzt haben Sie Schlitzohr, wie Sie sind, oder Unverschämtheit, wie Sie besitzen, im Kapitel Forschung eine Brandrede gegen die Parteienförderung gehalten und diesen Antrag auf getrennte Abstimmung gestellt.
Genau, also erstens, Sie sagen immer so unverschämt den Schlitzohr.
Das ist schon unverschämt.
Nein, ich finde, das ist die Arbeit des Volksvertreters, dass man das macht, was wichtig ist. Und das ist eben wichtig gewesen. Und der Grund, warum ich das in dieser anderen Rede vorbringen wollte, ich hatte ja meinen Club gebeten, dass ich zum Thema Parteienfinanzierung reden kann.
Und die haben gesagt, nein.
Bei aller Bescheidenheit, ich habe dieses Dossier zusammengestellt, diese Recherche für 3 Monate gemacht. Ich habe das mit 17 Ländern verglichen. Ich glaube, wir haben eine ziemlich klare Faktenbasis, was das Problem ist und wie groß das Problem ist.
Da kommt immer raus, dass das ein Skandal ist in Österreich.
Es ist ein wirklicher Skandal.
5-mal so viel wie alle anderen.
Genau.
Ja.
Und unsere Politik ist nicht 5-mal so besser wie in allen anderen Ländern. Also,
genau. Und dann haben Sie diese Brandrede gehalten und haben unter anderem gesagt, Sie trauen sich da nicht mehr vor Ihre Wähler in Graz zu treten, wenn Sie das beschließen. Und deshalb wollen Sie ein eigenes Kapitel und stimmen dagegen.
Das ist im Wesentlichen richtig, ja.
Genau, und das haben Sie dann auch gemacht.
Ja.
Das hat dann auch so stattgefunden.
Ja.
Und da hat man angeblich, sagen wir Kollegen, schon gemerkt, dass die NEOS-Clubführung inklusive der Frau Parteivorsitzenden kocht,
ja,
bebt, zornig ist.
Die Parteivorsitzende, weiß ich nicht, ist nicht da, aber ja, ich nehme an, die haben das nicht super gefunden, weil was die ja ganz wichtig finden, ist, dass man sozusagen diese Koalitionstreue hält. Ja. Und ich glaube, gerade als liberale Partei, und das haben wir ab und zu auch schon gemacht in der Vergangenheit, muss man nicht immer einheitlich abstimmen. Ich glaube, für NEOS war es zum Beispiel wirklich wichtig, dass sich vier mutige Abgeordnete gefunden hatten, damals gegen die Impfpflicht zu stimmen. Gott sei Dank haben nicht alle für die Impfpflicht gestimmt, sondern fanden vier tolle Abgeordnete, unter anderem eben unter der Führung von Gerald Lorca, die gesagt haben, nein, da können wir nicht
drüber. Der ja auch nicht mehr im Parlament.
Der leider auch nicht mehr im Parlament ist, das ist richtig. Ja.
Und auch die Frau Crispa ist nicht mehr da etc., aber darüber reden wir gleich.
Ja.
So, und das ist jetzt passiert und dann lag also der Haussegen schief und dann wurde offenbar überraschend schnell eine Clubsitzung für Freitagabend einberufen, wo Sie Rede und Antwort zu Ihrem Eklat stehen sollten.
Ja, also ich habe jetzt versucht, das nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, ob diese sozusagen diese Insider-Sachen alle so wahnsinnig interessant sind für Ihre
Serie. Ja.
Aber vielleicht ganz kurz zu sagen, wie ich das verstanden habe, es gab offenbar eine Vorstandssitzung zu Mittag, wo beschlossen wurde, ich soll ausgeschlossen werden. Dann gab es offenbar eine Clubsitzung, da gab es keine Zweidrittelmehrheit dafür, mich auszuschließen. Und dann haben sie eben diese Sitzung gemacht nach der Budgetabstimmung, wo dann die Beate Meinl-Reisinger dazugekommen ist zu einer Clubsitzung, was nicht üblich ist. Und eine Brandrede gehalten hat am Anfang dafür.
Da sollten Sie ja zuerst verwarnt werden in der Clubsitzung und dann hat die Beate Meinl-Reisinger gesagt, dieses Schlitzer schließen wir aus.
Ja, also sie hat eine Brandrede gehalten, dann war der Kollege
Michael. Was war die Brandrede, was war das?
Naja, eben also wie unmöglich das ist, dass ich da sozusagen unabgestimmt einen Antrag einbringe und dass man nicht so auf der Basis arbeiten kann, weil wir müssen Koalitionstreue halten und so weiter. Und
dann hat sie gesagt, sie kehren eigentlich ausgeschlossen, nach ihrer Meinung.
Ich weiß nicht mehr, wie es formuliert ist, weil ich habe, wie gesagt, keine Mitschrift und so weiter, aber in der Art hat sie es formuliert, ja.
Und dann lag vor Ihnen ein Handy, und zwar so wie meines, mit der Rückseite nach oben. Und dann haben Sie angeblich, sagt mir ein NEOS-Mitglied, kurz geschaut wegen irgendeiner Meldung und das umdreht und dann hat er gesehen, Sie nehmen auf.
Na,
so wurde es mir erzählt.
Ja, das stimmt nicht.
Sondern?
Ich habe es am Anfang rausgelegt, habe auf den Knopf gedrückt.
Aber verkehrt, Sie haben es verkehrt hingelegt.
Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich spiele auch mit dem Handy öfters, wenn ich bei einem Meeting bin. Aber neben mir saß ein Kollege, Nationalratsabgeordneter, und der hat gesagt, dann, der hat sich nach 20 Minuten zu Wort gemeldet, und er hat gesagt, er habe gesehen, dass ich das eingeschalten habe.
Genau.
Das stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und dann haben sich die Beate Meinl-Reisinger ist dann ganz theatralisch aufgesprungen, ist aus dem Saal rausgelaufen, ist wieder zurückgekommen, ist sehr laut geworden und dann war ein ziemlich aufgebrachter Saal. Ich habe dann mit den Kollegen gesprochen und gesagt, wenn es sich stört, kann ich es auch gerne wieder löschen. Dann habe ich es sozusagen, die Kollegin Sophie Wotschke hat dann sozusagen auf den Knopf gedrückt, um es zu löschen. Und das war dann für mich erledigt. Schauen Sie, ich tue gern professionell arbeiten. Wenn ich in Meetings bin, mache ich mir entweder Notizen oder wenn es ein sehr intensives Meeting ist, nehme ich es mir auf, damit ich es mir dann zum Schluss nachher anhören kann. Und ich glaube, das Ganze ist sowieso nur ein Vorwand, weil ich glaube, das war schon vorher entschieden.
Aber trotzdem eine vertrauliche Sitzung mitzuschneiden, ohne zu sagen, dass man mitschneidet. Da hängt der Haussegen schon ein bisschen schief in der Familie, würde ich einmal sagen.
Ja, wie gesagt, also ich habe vor einem Jahr in einer Sitzung mitprotokolliert schriftlich für mich, weil glauben Sie, wissen Sie, ich finde, dass man, wenn man professionell arbeitet, muss man auch ein bisschen nachdenken und wissen, was man besprochen hat. Ja. Und die Frau Meinl-Reisinger hat mir vor einem Jahr hat mich angeherrscht im Meeting in einem Ton, der etwas erstaunlich war, warum ich den mitschreibe bei einem Meeting. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die Aufnahme, die Mitschrift das Problem ist. Das Problem ist offenbar, dass man sagt, man soll sozusagen nicht professionell damit arbeiten.
Und dann sind Sie sofort stante Bede, kaum dass diese Erregung über den Mitschnitt passiert ist, ausgeschlossen.
Ja, das kam
sofort der Antrag, Ausschluss und alle dafür.
Ja, das war dann innerhalb von wenigen Minuten.
Wurde der Antrag gestellt?
Wer gab es noch ein paar.
Wer hat den Antrag gestellt?
Das weiß ich nicht mehr. Ja. Es gab dann noch eine Wortmeldung von der Kollegin Karin Doppelbauer, das ist eine sehr erfolgreiche Kollegin, die für Dell einen globalen Job hat, also in der Wirtschaft auch wirklich erfolgreich ist, und die gesagt hat, vielleicht sollte man das nicht in der Erregung gleich beschließen. Daran erinnere ich mich noch. Dann waren noch ein paar andere Wortmeldungen, dann haben sie abgestimmt gleich und dann war das erledigt. Und dann habe ich allen einen schönen Sommer gewünscht und bin gegangen. Und ein paar Minuten später waren schon alle meine Zugänge und mein Outlook und alles abgesperrt. Also insofern glaube ich, das war jetzt nicht ganz.
Man hat ja ein bisschen das Gefühl, man ist da bei einer Mischung aus KGB und Sowjet, was die Neos anbelangt, nicht? Ich meine, das ist schon brutal, eine liberale Partei, die Sie ja mit dem Matthias Stolz ja als offene Partei gegründet haben, dass die eine derartige Brutalität an den Tag legt. Das ist ja, das hat ja Dornauer Dimensionen, Tiroler SPÖ, würde ich sagen.
Ja, also ich kenne den Herrn Dornauer nicht und was da passiert ist. Aber was ganz sicher stimmt, ist, die Kultur bei Neos ist sehr, sehr hierarchisch geworden. Also man gibt oben an, was passiert und sagen, sollen sich bitte alle dran halten. Und in einer Form, die also, es war ja auch so, wie Sie wissen, kenne ich ja sehr viele Leute in der Medienbranche, dass mir dann laufend, also ich wurde eingeladen zu Diskussionssendungen, aber nicht ich direkt, sondern die Pressestelle hat dann jemanden anderen hingeschickt und so. Also es ist wird top-down beschlossen, was gesagt wird, wer es gesagt wird und wann es gesagt wird. Und das passt halt überhaupt nicht zu einer liberalen Partei.
Sie haben das ja ganz anders gegründet, denn Sie sind ja mit dem Matthias Stolz der Neos Gründer. Wann war das? Wie haben Sie die Neos gegründet? Warum und mit welchen Gedanken?
Im November 2011 sind der Matthias und ich im Kaffeehaus gesessen. Wir kannten uns schon mehrere Jahre und wir waren beide frustriert über diesen Stillstand. Das waren damals die Faymann-Jahre. Das war so eine bleierne Zeit, wo SPÖ-ÖVP nichts weitergegangen ist. Es war kurz nach der Finanzkrise. Und wir haben uns gedacht, es braucht einen frischen Wind in der Politik, die inhaltlich ein neues Angebot ist, aber auch von der Art, wie man Politik macht, ein neues Angebot ist. Ja, weil diese ganzen Hinterzimmern-Absprachen und dieses nicht, ich meine, was in Österreich immer passiert ist, man verspricht Sachen der Bevölkerung und dann hält man sie nicht.
Genau.
Und manchmal kann man sie vielleicht nicht halten, aber dann muss man das erklären. Und ich glaube, diese Demut gegenüber unseren Chefs, unsere Chefs sind die Wähler.
Und dann unsere Chefs sind nicht die Parteichefs. Und dann haben Sie also mit dem Matthias Stolz gegründet.
Ja.
Ja. Und haben Sie das eigentlich als Oppositionspartei gedacht oder hatten Sie bereits die Regierungsbeteiligung im Kopf bei der Gründung?
Nein, der Matthias ist Unternehmer, ich bin Unternehmer, wir wollten immer gestalten. Also war immer die Idee, wir sollen in eine Regierung rein, wir wollen.
Das war Ihr Wunsch.
Wir wollen das besser machen.
In eine Regierung gehen, ja?
Ja.
Also Sie waren einer in der Neos-Partei, der für die Regierung war,
verglichen ja, ganz klar.
Mit dem Herrn Schellhorn oder so, der ja da
so. Dagegen war. Nein, meinen Sie jetzt, im letztes Jahr?
Ja, das letzte Jahr. Aber zuerst einmal generell und dann letztes Jahr waren Sie eigentlich für die Regierungsbeteiligung?
Nein, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich.
Da waren Sie nicht.
Ja,
warum?
Naja, ganz einfach, wir haben Anfang Jänner abgebrochen, weil wir sehen, wie wenig wir erreichen konnten mit SPÖ und ÖVP. Das war, glaube ich, richtige Entscheidung, damals aufzustehen. Dann kam dieses Intermezzo mit Kickl und dann fingen SPÖ und ÖVP wieder an zu verhandeln für eine Regierung. Die hätten ohne uns eine Mehrheit gehabt. Und ich glaube, es wäre fürs Land viel besser gewesen, wenn wir draußen geblieben wären. Und bei einzelnen Gesetzen, die haben nur eine Stimme Mehrheit zu zweit, die hätten ja immer wieder zur Absicherung Mehrheiten versucht zu bauen. Das heißt, man hätte ganz viel Spielraum gehabt, um zu verhandeln. Ich glaube, wir hätten mehr Einfluss gehabt als jetzt mit diesem Koalitionsvertrag.
Also Sie waren ein Gegner dieser Regierungsbeteiligung,
weil zu dem
Sie
Zeitpunkt
bereits geahnt haben, das führt uns in eine ganz, ganz schwierige Situation mit diesen zwei Parteien.
Genau, also wenn man mal öfters verhandelt hat in seinem Leben, dann lernt man einzuschätzen, wie die Verhandlungsposition ist und wie die Stärke ist und was man dann erreichen kann. Und wir waren in einer schwachen Position. Man sieht das übrigens auch daran, dass Anfang Jänner, da gab es ja schon die Diskussion um die Ministerienaufsplittung, da hatten wir noch im Angebot, dass wir Bildung und Wissenschaft als ein Ministerium zusammen bekommen. Und dann im Februar, weil natürlich auch SPÖ und ÖVP verstanden haben, wenn wir dann das zweite Mal wieder reinkommen, können wir nicht das zweite Mal aufstehen, haben sie halt den Preis ein bisschen, die Damenschrauben noch ein bisschen angesetzt und haben die Wissenschaft rausgelöst aus der Bildung.
Gut, und da waren Sie gegen diesen Regierungseinstieg?
Ja.
Und die Beate Meindl-Reisinger war aber vehement dafür?
Ja.
Warum?
Ich glaube, sie wollte mitgestalten. Ja, ich glaube, sie wollte in der Regierung sein, das war immer unser Ziel. Und ich glaube, sie hat das etwas pragmatischer gesehen, wie viel man erreichen kann.
Und Sie waren dagegen, weil Sie schon geahnt haben, das geht in die Hose und wir können unsere Wahlansagen dort nicht einmal ansatzweise halten. Wir kriegen ein FDP-Schicksal.
Ich glaube, das weiß ich nicht, ob Neos ein FDP-Schicksal bekommen wird. Aber ich glaube, was ganz klar ist aus meiner Sicht, ist, dass wir, wenn wir noch uns geduldet hätten, eine Legislaturperiode, dann hätten wir in der nächsten Mal, glaube ich, eine viel stärkere Hand gehabt, weil wir bei einer SPÖ-ÖVP Regierung, glaube ich, auch mit als glaubhafte, konstruktive Opposition viel dazugewinnen hätten können. Also ich glaube, wir hätten vielleicht ein bisschen geduldiger sein müssen und dann wäre es wahrscheinlich die Karten besser gewesen. Aber wer weiß das jetzt schon.
Jetzt ist diese Regierung ja so geworden, dass sie wahrscheinlich noch ihre schlimmsten Befürchtungen übertroffen hat, oder?
Naja, nein, so würde ich das nicht sagen. Wir machen schon einige vernünftige Sachen.
Zum Beispiel?
Die Lohnnebenkosten sind vor allem für Unternehmen, die viele Personen anstellen. Und wir wollen
sind ja scherzig um 2028. Also da möchte ich Sie als CEO der NZZ sehen, wenn Ihnen einer was fürs Jahr 2028 verspricht, was Sie dann im Jahr 2029 nützen können. Und Sie dürfen es auch noch selber zahlen. Das ist ja ein Schmäh.
Nein, das mit dem Selberzahlen stimmt nicht. Also ein Teil wurde kompensiert mit Bankenabgaben. Eben. Aber die meisten Unternehmen sind keine Banken. Also das ist, glaube ich, schon ein echter, es ist vielleicht kein riesiger Erfolg, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt auch andere Schritte in die richtige Richtung bei den Pensionen. Da haben wir halt das Loch nur von 31 auf 30 Milliarden reduziert vielleicht, aber auch das ist besser als gar nichts. Es gab aber auch Entwicklungen in die falsche Richtung. Also was beim Mietrecht da angestellt worden ist, glaube ich, ist sehr problematisch, weil das bedeutet, dass keine neuen Wohnungen gebaut werden mehr, ja, weil das so unattraktiv geworden ist für Menschen selber. Also,
Wohnungen. Und von der Regierungsleistung als Ganzes sind Sie enttäuscht? Weil man die Umfragewerte sind ja eine Katastrophe für SPÖ und ÖVP.
Es gibt zwei Gründe, warum man schlechte Umfragewerte haben kann. Das eine ist, wenn man zu wenig tut. Und das andere ist, wenn man wirklich grundlegende Reformen durchzieht, die am Anfang schmerzen. Wenn wir schlechte Umfragedaten hätten als Regierung, weil wir wirklich große Räder drehen und wirklich was reformieren wie Pensionen, dann glaube ich, wäre ich sofort dabei und sage, das ist das Richtige. Aber wenn man schlechte Umfragewerte hat, wenn man relativ wenig weiterbringt, dann ist das fürs Land nicht gut. Und darum geht es ja. Wir müssen für die Leute was anders machen. Wir müssen schauen, dass wir wieder Wohlstand aufbauen. Wir treten seit 7 Jahren auf der Stelle. Und solange wir das nicht umdrehen, und das werden wir nur umdrehen, wenn wir es attraktiver machen, Arbeitsplätze zu schaffen, dass Unternehmen wachsen können, dass Kapital ins Land kommt,
also
dann wird
sich
das nicht ändern.
Das Land geht vor die Hunde dank dieser schlechten Regierung.
Nein, nein. Also geht seit 20, das Land ist seit 20 Jahren schlecht regiert, glaube ich. Es gab seit 20 Jahren keine großen Reformen. Und es gibt aus irgendeinem Grund, kommen die Signale aus der Bevölkerung nicht bei den Parteien an. Und deswegen, jetzt kommen wir auf die Parteienfinanzierung zurück. Ich überlege mir dann immer, wenn es offenbar viel Druck gibt für Veränderungen, wenn Sachen nicht gut laufen und es verändert sich trotzdem wenig, woran liegt das? Und ich glaube, dass eben an dieser dominanten Position dieses Parteienkartells ist. Nicht? Diese Parteien, die sich ganz viel Geld nehmen und das ist das wirkliche Problem bei den Parteienfinanzierungen, die Spenden so klein gemacht haben, dass neue Wettbewerber nur mal ganz schwer reinkommen können.
Genau, ja. Also eine Neugründung der NEOS wäre fast unmöglich.
Wäre jetzt viel schwerer als 2013, wegen dieser Begrenzung der Spenden. Und noch einmal ein wichtiger Unterschied, damit Leute das verstehen. Eine Begrenzung pro Person bei zurzeit 10.000 Euro halte ich für vernünftig. Ich möchte nicht, dass ein Haselsteiner oder irgendjemand sich eine Partei kaufen kann.
Ja, was bei Ihnen ja der Fall war.
Nein, wir haben, und das ist, darauf lege ich Wert.
Die zumindest erste, beim Vorgänger, beim liberalen Forum.
Die erste Million hat NEOS aufgestellt von 3.000 Spendern, die im Schnitt 300 Euro gespendet haben.
Und das Sie wollen mir aber nicht sagen, dass der Herr Haselsteiner nichts gespendet hat.
Der hat gespendet 5 Wochen vor der Wahl. Es hat geholfen, aber wir waren damals schon 3-4% bei den Umfragen. Wir wären, glaube ich, auch ohne ihn reingekommen. Aber ich bin ja dafür, dass man die Spenden begrenzt pro Person. Aber einen Spendendeckel für gesamt für eine Partei bei 2 Millionen, wenn ein Nationalratswahlkampf 9 Millionen gibt, das ist absurd. Das gibt es übrigens nirgends auf
der Welt. Super Scheiß, was Sie da sagen. Und Sie sind ja derzeit der Einzige, der gegen diese völlig überzogene Parteienförderung ankämpft. Komischerweise, ja, und die FPÖ ein bisschen, aber die ja nur halbherzig, weil die verdient ja am meisten und kann sich schon ausrechnen, wie viel sie dann nach der nächsten Wahl kriegt. Die schwimmen ja dann in den Euros wie Dagobert Duck, würde ich einmal sagen. Ne? Ja.
Und das ist das Problem, das Grundlegende, wir zahlen 5-mal so viel für die Parteienförderung wie jedes andere Land. Ich tue mir einfach schwer, das irgendeinem normalen Wähler zu erklären, warum das irgendwie gerechtfertigt ist oder warum es auf dem Niveau jetzt einfrieren soll.
Warum ist das Ihrer Meinung? Es gibt ja keinen Grund, außer dass die wahllos das Geld raushauen mit FPÖ-TV und SPÖ-TV etc. Aber bei den NEOS fällt dann ja gar nicht auf, wie sie ihr Geld verschwenden.
Naja, ich meine, wir kriegen auch viel weniger als die anderen. Oder
naja, NEOS es ist noch immer genug für so eine
Es ist noch immer sehr viel. Wir haben, also ich kann mich gut erinnern, einen Freund
von mir. Wie viel kriegen die NEOS in Summe? Wenn Sie da Ihre berühmte Liste zusammen.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es ungefähr 25 Millionen. Insgesamt über alle Länder und alles, ZAM, Kammer und so.
Bei 18 Abgeordneten.
18 Abgeordneten und den Bundesländern, wo wir drin sind, und der Wirtschaftskammer
Trainings, wo wir drin
und so weiter. Ja. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich angefangen habe hier in der Politik vor 2 Jahren. Ein guter Freund von mir ist der Generalsekretär der FDP in der Schweiz. Ja, die hat 15% Stimmenanteil und die Schweiz ist reich, wie Sie wissen. Und der war nur baff, wie viele Angestellte wir haben, die Parteien insgesamt und auch NEOS. Ja. Also es geht ganz viel Geld so in diesen, ich sage mal so in einen Gürtel an Angestellten und vor allem auch Beratern, Kommunikationsberatern und alle diese Leute.
Jetzt sagen Sie mir mal, wie enttäuscht sind Sie von den NEOS, wie enttäuscht sind Sie von der Parteichefin Beate Mendl-Reisinger?
Na, ich bin traurig, wie das geendet hat, weil das war für mich, es ist schon klar, mein Ziel war nicht, bequem zu sein oder der populärste Abgeordnete zu sein, weil wir haben eine Aufgabe, das ist die Arbeit der Menschen zu machen. Ja? Und ich weiß, dass ich da manchmal sehr robust sein kann. Aber ich glaube, ich bin im Stil immer verbindlich. Ich versuche auch Brücken zu bauen und ich glaube, das, wie das jetzt passiert ist zum Schluss, ist natürlich enttäuschend. Aber
wie enttäuscht sind Sie von den Neos und wie enttäuscht sind Sie vor allem von Beate Mendl-Reising?
Wissen Sie, ich schaue nicht so sehr in die Vergangenheit. Es ist mein Baby. Seit 2011 hat es mich sehr, sehr viel beschäftigt. Ich möchte vielleicht auch noch anmerken, 2012 haben ganz zufällig der Matthias Stolz und ich beide im April 2012 eine Steuerprüfung bekommen. Mir wurde eine Steuernachzahlung für die Jahre, wo ich in der Slowakei und in Österreich gearbeitet habe, von 180.000 Euro aufgebrummt. Ich habe 10 Jahre lang das berufen bis 2022 und zum Schluss ist rausgekommen, dass ich 0 Nachzahlung hatte. Und jetzt kann man sagen, das war vielleicht ein Zufall. Aber ich glaube, an solche Zufälle glaubt man nicht immer. Das heißt, das hat mich wirklich was gekostet und ich habe 10 Jahre lang auch damit gekämpft.
Jetzt muss ich Sie trotzdem, auch wenn Sie jetzt schon als gelernter Medienmann ungefähr 5-mal ausgewichen sind, zur Beate Mendl-Reisinger fragen. Die war ja zunächst sehr stumm. Man hat gefragt, was ist los mit der? Ist die irgendwie das Stimmband versagt oder sonst was? Aber jetzt am Nachmittag hat sie zugeschlagen, hat gesagt, sie bedauert wirklich sehr, dass es zu diesem Vertrauensbruch durch das Handeln von zwei Denker gekommen ist, sagt sie. Ja? Und sie sagt dann weiter, wir sind eine sehr liberale Partei. Wir lieben leidenschaftlich alle Debatten. Ja? Zu dieser Debatte braucht es aber Offenheit und vor allem Vertrauen. Und dieses Vertrauen hat Veit Denker durch sein Handeln gebrochen.
Gut, das ist halt der Spin, den sie jetzt verwendet und den Neos auch verwendet. Ich kann Ihnen eine Sache sagen, diese offenen Diskussionen, ich habe sie nicht gesehen. Weder, ich bin ja Mitglied auch des erweiterten Vorstands. Der erweiterte Vorstand sollte so der Art das Aufsichtsgremium sein vom Vorstand. Wir haben dort immer nur Sachen zum Abnicken bekommen. Meines Wissens hat der erweiterte Vorstand auch nie was abgelehnt, was vom Vorstand kam. Es gab auch keine lebhafte Diskussion dort. Und im Club war das leider ähnlich. Und ich kann Ihnen nur eine Feststellung geben. Die wirklich interessanten Leute, die selbstständigen Denker, die, glaube ich, wirklich auch beigetragen haben, die Diskussion in Österreich zu verändern, ob das jetzt eine Steffi Crisper ist, ein Gerhard Lorca oder vor allem auch der Matthias Strolz, die sind alle nicht mehr da. Ich meine, es ist komisch für eine Partei, wenn die beiden Gründer, die eigentlich die Kultur am Anfang aufgeschrieben haben, wie wir das machen wollen und wie wir das anders machen wollen, wenn die nicht mehr da sind. Das ist kein gutes Zeichen, glaube ich. Und die Beate umgibt sich halt mit jungen, zum Teil sehr talentierten, aber jungen Berufspolitikern, die nie was anderes gemacht haben. Und das merkt man halt dann schon manchmal an. Und das wird dann sehr geprägt von dieser Person. Ja, die ersten 6 Jahre unter Matthias Koch waren, glaube ich, in der Kultur von Neos sehr anders als jetzt die 8 Jahre.
Ja. Hat die Beate Mendl-Reisinger das, was Sie und der Matthias Stolz da aufgebaut haben, diese Art der Neos, hat sie das ruiniert?
Sie hat es verändert und ich glaube nicht in eine bessere Richtung, nein.
Also sie hat es kaputt gemacht?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Neos, ich wünsche Ihnen ja auch was Gutes. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass Neos im Parlament bleibt. Ich wünsche Ihnen alles Gute dabei. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie eine Erneuerung schaffen, dass Sie diesen Spirit der freien Debatte des wirklich Liberalen wiederfindet.
Sie werden ja mit dem Lesen gar nicht mehr nachkommen, nein. Aber Sie haben ja einen Mega-Shitstorm ausgelöst. Es müssen ja tausende Postings sein, die mehr oder weniger alle sagen, die Neos kennen uns jetzt kreuzweise, wir werden sie nie wieder wählen nach diesem Vorfall. Haben Sie Verständnis dafür?
Ich ermutige alle, die mich anrufen, dass sie in der Partei bleiben und versuchen, in der Partei Veränderungen zu erwirken. Ich glaube auch, was passieren wird in Österreich, es gärt. Dieser Parteienkartell ist nicht stabil. Es ist so viel Unzufriedenheit da, es wird sich in den nächsten Jahren viel verändern und werden wir schauen, was da alles passieren wird.
Es ist offenbar Ihre Ermutigung nicht ganz geglückt, weil der steirische Ärztekammerpräsident ist schon mal ausgeschieden und angeblich sind da ganz, ganz viele, die da jetzt einen Austritt überlegen. Sogar im Parlamentsclub, höre ich.
Ah, das würde ich nicht glauben, ja. Die jetzigen Funktionsträger. Das weiß ich nicht, das kann ich sagen. Ich weiß von ein paar Leuten, die ausgetreten sind, die mich dann auf CC gesetzt haben. Ich glaube, viele machen das einfach stillschweigend. Aber das viel größere Problem einer Partei ist ja nicht sozusagen diese medial kommentierten Austritte. Das viel größere Problem ist die Energie, die eine Partei verliert.
Genau.
Da tun ja ganz viele Tausende von Menschen ihre Freizeit opfern, um was zu erreichen. Und wenn die enttäuscht sind, dann haben sie viel verloren.
Sie wollen jetzt weitermachen als Abgeordneter. Sie haben ja allen einen schönen Sommer gewünscht und sich verabschiedet. Hätte man ja meinen können, Sie gehen jetzt raus, sagen Tschüss, es hat mich sehr gefreut und gehen wieder in die Privatwirtschaft zurück. Das tun Sie nicht, Sie bleiben Abgeordneter. Warum eigentlich?
In diesem Land muss sich ganz viel verändern zum Besseren. Wir brauchen große Reformen in der Wirtschaft, wir haben echte Probleme in der Sicherheit, innere und äußere. Und da ist viel zu tun und ich würde gerne einen Beitrag dazu leisten. Wie ich das jetzt in Zukunft machen werde, das werde ich jetzt noch schauen. Es ist alles noch sehr frisch, aber ich habe nicht fertig.
Ich habe Sie immer als Optimisten im Mediengeschäft kennengelernt, aber dass Sie den Optimismus haben zu glauben, dass Sie als einzelner Abgeordneter in diesem Land was verändern können, das überrascht mich.
Na, ich bin ja kein Einzelner. Ich weiß ganz viele Leute. Ich habe auch ganz viele E-Mails bekommen, die ich alle noch nicht beantworten konnte. Dafür entschuldige ich mich auch. Es ist viel da. Es ist viel Energie da. Die muss jetzt irgendwie kanalisiert werden. Wie das passieren wird, das weiß ich noch nicht.
Aber wer soll denn mit Ihnen gemeinsam im Parlament stimmen, außer vielleicht die FPÖ?
Nein, im jetzigen Parlament nicht. Aber ich konnte ja vorher schon nicht viel bewegen in diesem Parlament. Das ist kein großer Unterschied. Aber jetzt habe ich im Gegensatz zu vorher viel mehr Zeit zum Reden.
5 Minuten, glaube ich, zu Ihnen.
Aber bei jedem Tagesordnungspunkt.
Ja, genau. Und das werden Sie ausnützen?
Nicht bei jedem sicher, aber bei einigen Themen, die wirklich wichtig sind.
Sie werden jetzt das Maschinengewehr Veitinger werden.
Nein, Maschinengewehr bin ich nicht in der
Gut. Lage. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, um zum Schluss dieses Bogens zu kommen. Ja? Die Frage, die sich erstellt, werden Sie jetzt dann noch 3 Jahre ins Plenum hineindonnern, gelegentlich, und nicht nur Parteienförderung, sondern auch viele andere Dinge der Regierung kritisieren und wahrscheinlich zu einem der härtesten, weil Insider-Kritiker der Regierung werden. Das ist Ihr Ziel.
Mein Ziel ist nicht zu kritisieren, meine Sache ist, dass Sachen sich ändern. Und ich werde Wege suchen, und da muss ich mir noch überlegen und mit vielen Kollegen reden, wie wir das machen werden, damit sich Sachen ändern können im Land. Und der Grund, warum ich Optimist bin, weil ich in vielen Lagen schon gesehen habe, wenn etwas nicht bleiben kann, wie es ist, wird es sich ändern. Und die einzige Wahl, die wir haben, ist, gestalten wir diese Änderung oder lassen wir es darauf ankommen, dass es dann harte Brüche gibt, die sehr schmerzhaft
sind. Sie sind ja der Meinung, wir fahren vor allem wirtschaftlich gegen die Wand.
Da bin ich nicht der Meinung, da brauchen Sie nur die Zahlen anschauen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wir haben seit 7 Jahren das wenigste Wirtschaftswachstum in der EU. Wir sind ganz unten, wir verlieren laufend an Wettbewerbsfähigkeit. Was heißt denn Wettbewerbsfähigkeit? Das ist so ein sperriger Begriff. Das heißt, dass wenn Firmen sich überlegen, ob sie in einem Land investieren oder nicht, sagen, na, das Land ist nicht attraktiv, da gehe ich lieber in ein anderes Land. Und dann investieren sie in Tschechien oder in Deutschland oder in Italien oder sonst wo. Und das kommt nicht nach Österreich. Und dann sind das Arbeitsplätze, die nicht hier entstehen. Und viele österreichische Unternehmer sagen, es ist zu schwer, hier zu gründen und zu wachsen. Deswegen gehe ich lieber in ein anderes Land, nach Dänemark oder nach Amerika.
Also Sie sagen, diese Regierung fährt dieses Land an die Wand?
Ich glaube, diese Regierungen der letzten 20 Jahre haben wirklich einen schlechten Job.
Gut, aber wir reden ja von der jetzigen Regierung. Also was nützen wir die letzten 20 Jahre? Das ist lieb, aber
ja, es ist nichts besser
geworden. Jetzt was tun.
Ja, ich würde sagen, ich bemühe ein paar kleine zarte Knospen in die richtige Richtung, aber es ist viel zu wenig für das, was gemacht werden muss. Es ist ein bisschen so, ich habe ja 2-mal ein Medienunternehmen saniert, wie Sie wissen. Da kann man nicht ein paar kleine Schrauben drehen, da muss man komplett ansetzen und Sachen ganz neu denken und neu aufsetzen, weil sonst geht sich das nicht aus. Und ein bisschen so ist es jetzt in Österreich auch. So ein bisschen die Schrauben drehen und schauen, dass es besser wird, wird nicht reichen.
Werden Sie dann nach den 3 Jahren als wilder Abgeordneter wieder in die Medienwirtschaft zurückgehen oder in eine andere Privatwirtschaft? Oder werden Sie versuchen, mit einer neuen Partei tatsächlich so viel Zuspruch zu finden, dass sie dann das Land wirklich verändern können?
Ich weiß es ehrlich noch nicht. Ich weiß, wie viel Arbeit Parteigründen das erste Mal war. Das wird nicht einfacher und ist jetzt noch viel schwieriger, weil die Spenden so reduziert worden sind, die Spendenmöglichkeiten. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schwieriger Job. Ich kann es, also Matthias und ich haben bewiesen, wie man das von null auf machen kann. Aber es ist schon ein schwieriger Job und ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Art ist, das Land zu verändern.
Also das ist so 50-50. Sie schließen es nicht aus, aber es ist derzeit noch nicht auf Ihrer Agenda.
Wissen Sie, das ist alles noch so frisch, geben Sie ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ich komme gerne mal wieder und dann können wir drüber
reden. Wie ist denn das Echo jetzt, ganz zum Schluss gefragt?
Also für mich persönlich sehr, sehr positiv. Ich kriege praktisch nur Ermutigung. Jetzt kann man sagen, okay, die Leute, die kritisch sind, würden sich vielleicht nicht bei mir melden. Aber es ist wirklich so, dass wenn ich habe jetzt meine E-Mails kurz durchgescannt, ich habe noch eine Zeit gehabt, alles zu lesen. Die Telefonanrufe, die ich kriege und so weiter, das ist durch die Bank positiv.
Also letztendlich fühlen Sie sich befreit?
Es ist ein bisschen Gefühl der Befreiung dabei, ja.
Tatsächlich? Sie sind die Fessel Neos los?
Ja, die Fesseln von Regeln und von Hierarchie und so weiter, die einfach nicht zu rechtfertigen sind.
Und würden Sie sagen, es besteht die Gefahr, dass es den Neos nach der nächsten Wahl nicht mehr geben wird? So wie es den Grünen schon mal passiert ist?
Das ist für Parteien, die kleiner sind, 8% haben, die nicht stark verwurzelt sind in den Ländern, ist die Gefahr natürlich immer da. Und ich glaube, das ist eines der wirklichen Probleme von Neos, wenn man sich anschaut, nach den ersten Wachstumsjahren hat sich nicht viel getan, um sich in den Bundesländern, in den Bezirksstädten, in den Gemeinden besser zu verwurzeln. Da gibt es sehr langsam und mühsam Fortschritte, aber nicht viel. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weil es da wenig Aufmerksamkeit bei Neos gibt dafür.
Gut, danke, Veit-Denker. War wie immer spannend mit Ihnen und heute natürlich besonders spannend aufgrund der aktuellen Ereignisse. Jetzt werden wir das Ganze mal analysieren. Gerald Gross, unser steirisches Zuckergoscherl, Sie sind ja auch aus der Steiermark, wenn ich das richtig verstehe, wird da mal seine Sicht der Dinge dartun und bin gespannt, wie er diese Aktion von Veit-Denker beurteilt. Der war ja auch einmal ein durchaus wilder, wenn auch nicht parteiunabhängiger Abgeordneter, mit dem BZÖ. Und dann kommt die letzte wilde Abgeordnete, die wir gehabt haben im Parlament, nämlich Philippa Beck, einst Philippa Strache, die für die FPÖ ins Parlament kommen sollte, aber dann dort unabhängig als sogenannte wilde parteiunabhängige Kandidatin über 4 Jahre aktiver. Sie wird uns erzählen, wie das so ist, wenn man wilder Abgeordneter ist und welche Chancen sie dem Herrn Denker gibt. Ich glaube, es sind nicht die Besten. Aber lassen wir uns überraschen. In dem Sinn, wir sind gleich wieder da.